Weil du Anlagechancen erkennst, weißt du, worauf es ankommt. Hohe Liquidität, eine schnelle und sichere Ausführung und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Ja, dann ganz herzlich willkommen hier zu dem Vortrag. Der Titel war, glaube ich, zweimal drei Profi-Tipps. Warum zweimal? Und mein geschätzter, was sagt man eigentlich in unseren Branchen, Kollege wahrscheinlich, ne? Michael Flender und ich das hier gemeinsam machen. Zweimal drei Profi-Tipps, was heißt das? Das heißt, wir wollen auf die wahrscheinlich drei populärsten Disziplinen der Geldanlage schauen, also langfristiges Investieren. Dann das, was Privatanleger sehr gerne machen, was es aber meines Erachtens die größte Herausforderung ist, so dieses klassische Swing-Trading oder Positionstrading. Und dann auch noch auf den hochaktiven Handel schauen. Und wir haben ganz bewusst darauf verzichtet, auch weil uns das sehr viel Arbeit erspart, hier nun über Wochen zu skripten, was machst du, was mache ich, weil wir ja vielleicht auch unterschiedliche Ansätze haben. Und dementsprechend aus der eigenen Erfahrung heraus sprechen wir dann über diese Disziplin. Und weil es natürlich nicht nur theoretisch bleiben soll, haben wir jeder einen Wert dann zu jeder Disziplin mitgebracht und wollen dann auch besprechen, warum wir den Wert in dieser Disziplin für einen spannenden halten. Und grundsätzlich mal geht es darum, das war der Gedanke, der hinter allem stand, dass wir diesen Disziplinen, das, was man so an der Börse macht, so ein bisschen den Schrecken nehmen. Denn ich glaube, das, was vielleicht auch dazu führt, dass wir in Deutschland, glaube ich, eine Aktionärsquote haben von 17 oder 18%, also bei Direktinvestments. Das ist besser als früher, aber im Vergleich zu den Skandinaviern oder den Amerikanern ist es immer noch relativ wenig. Das Problem ist, glaube ich, dass wir an der Börse natürlich keine 100%ige Sicherheit haben. Das heißt, wenn wir Nachbarn, weiß ich nicht, vielleicht Pilot bei der Lufthansa, dann vertrauen wir darauf, dass 100% seiner Entscheidungen richtig sind, zum richtigen Ergebnis führen. Im besten Fall ist das bei Ärzten auch so. Wenn man jetzt sagt, naja, so 70% kriege ich hin, dann wäre das für einen Politiker relativ viel. Ja, dann würde man sagen, das ist schon mal gut, mehr als der Durchschnitt. Das wäre aber beim Piloten natürlich deutlich zu wenig. An der Börse ist aber egal, über was wir sprechen, ist aber 70% Standard. Das ist ganz gut. Es gibt sehr erfolgreiche Trader. Es gibt im Übrigen auch sehr erfolgreiche Algo-Trading-Systeme, KI-Systeme, wie immer man die nennen möchte. Die arbeiten profitabel mit Trefferquoten von unter 50%. Und George Soros hat, glaube ich, mal gesagt, einigen wird der Name ein Begriff sein. Er hat so bummelig 45% Trefferquote. Bill Ackman, der berühmt dafür geworden ist, dass er mitten in der Finanzkrise einen Immobilienwert gekauft hat, hat in dem Jahr seine Performance ausweisen müssen. Das machen Hedgefonds in der Regel so. Und er hat 15 Investments getätigt und 2 haben funktioniert, die anderen mit einem Verlust. Aber diese beiden haben dazu geführt, dass er sein Kapital eben vervielfachen konnte. Also, mit dieser Ungewissheit muss man umgehen. Zum Glück, jetzt kommt der entspannte, der beruhigende Teil, gibt es eine Disziplin, nämlich die langfristige Anlage. Da muss man gar nicht so viel richtig machen, um Erfolg zu haben. Ja, Michael, vielleicht wirst du bei der vermeintlich langweiligen Disziplin nochmal beginnen.
Genau. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Und lustig, dass du gerade Bill Ackman genannt hast. Das mir gerade eben, habe ich jetzt nochmal gesehen vor ein paar Wochen, wo nochmal gezeigt wurde, dass auch Bill Ackman einen ganz, ganz großen Fehler macht. Da hat er nämlich, ich weiß nicht, ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, nämlich Netflix ja mal irgendwann gekauft und dann gab es mal nochmal ein Quartal, was extrem schlecht war. Und da hat er wirklich am tiefsten möglichen Punkt verkauft und hat einen riesigen Verlust realisiert und hat gesagt, ja, eigentlich ist das Unternehmen langfristig gut, aber ich glaube, es gibt aktuell sehr viel Gegenwind und seitdem hat die Aktie sich wieder verX-facht. Also ich glaube, das, was man insgesamt akzeptieren muss, ist, dass man halt, also ich vor allen Dingen auch, jeden Tag Fehler macht einfach an der Börse. Ansonsten würden wir, glaube ich, alle nicht hier sein, sondern werden auf irgendeiner einsamen Insel, würden nur noch chillen. Also Fehler und Verluste gehören einfach komplett dazu, weil wir einfach nicht die Zukunft kennen. Ne? Deswegen, aber du hast gesagt, beim langfristigen Investieren spielt die Zeit eben für uns und da kann man auch mal Schwächephasen gut überstehen und ja vor allen Dingen auch solche Phasen, die wir jetzt zuletzt wieder hatten, wo es dann teilweise doch sehr gerappelt hat. Und ganz interessant vielleicht, also was ich jetzt so auch in den letzten Wochen mitbekommen habe, das war so überraschend irgendwie, dass es auf einmal so geknallt hat, dass alle so ein bisschen perplex waren. Und es war aber gar nicht so die Panik, wie man es vorher kannte und so ein Frust, sondern alle waren so, okay, krass, was passiert jetzt hier? Und es ging so schnell, aber genauso schnell hat es sich jetzt auch wieder erholt. Und da sieht man, wie schnell auch einfach die Trends drehen können, dass man da einfach versuchen muss, cool zu bleiben, auch wenn es natürlich gar nicht so einfach ist. Aber das gehört eben dazu. Und wir haben ein paar Sachen mitgebracht von Aktien, die wir langfristig gut finden. Ich habe mal einen Wert mitgebracht, der mir jetzt zuletzt wieder aufgefallen ist, nämlich Mercado Libre. Und das ist ein Unternehmen, die sind seit vielen Jahren extrem erfolgreich, kennen vielleicht auch nicht alle. Die sind vor allen Dingen in Südamerika aktiv, also Lateinamerika, das heißt Argentinien, Brasilien, Mexiko. Und die haben wirklich exorbitant gute Wachstumszahlen in den letzten Jahren und haben zuletzt immer sehr gut abgeliefert, hohes zweistelliges Wachstum. Und das ist mal so ein Beispiel. Ich habe die Aktie selbst sogar noch nicht im Depot, aber da werde ich jetzt nächste Woche auch mal zugreifen, weil jetzt diese Woche auch nochmal Quartalszahlen kamen. Und die waren so extrem gut wieder einfach. Der große Vorteil bei denen ist jetzt aktuell, ich habe es mir hier jetzt gerade eben nochmal aufgemacht, weil ich die Zahlen mir jetzt nicht alle merken kann, dass sie davon jetzt sogar profitieren, dass es in Argentinien wieder extrem gut läuft. Da laufen ja die ganzen Reformen, die Währung hat sich stabilisiert und so weiter. Und da gab es jetzt hohes zweistelliges Wachstum. Und deswegen finde ich das Unternehmen so, so spannend. Und das ist aber auch ein schönes Beispiel dafür, wenn man da nochmal den Chart anschaut, dass da doch schon sehr große Schwankungen auch mit dabei sind. Und dass auch hier dann dieser riesige Rücksetzer kam, ne, wegen der Unsicherheit am Gesamtmarkt. Da ist sie auch wieder unter die 200-Tage-Linie gefallen. Das heißt, hätte ich diese Aktie jetzt im Trading-Depot gehabt, hätte ich wahrscheinlich dann irgendwann zwischenzeitlich auch wieder die Reißleine gezogen. Wenn man sich aber mal den langfristigen Trend anschaut, dann sieht man, es geht unter Schwankungen halt schön nach oben. Und das ist halt bei dem Unternehmen auch so richtig schön auch durch fundamentale Daten einfach unterfüttert. Denn sie sind unter anderem in Argentinien 184% gewachsen, year over year. Mexiko 51%, Brasilien 41% und insgesamt ist der Umsatz um 32% hier gewachsen. Sie machen ja auch noch Payment und sie machen auch noch so im Fintech-Bereich sehr viel. Also das ist wirklich so eines der Unternehmen, die ich langfristig jetzt so spannend finde, dass ich da wahrscheinlich demnächst mal einsteigen werde. Und man könnte die Aktie jetzt auch, ich habe es aber jetzt nicht gemacht, weil die Aktie dann nach den Zahlen mir mit so einem riesigen Gap eröffnet hat. Ich finde sie auch aus Trading-Sicht immer mal interessant, aber da ist jetzt die Sache, ich weiß nicht, du kannst ja gleich auch mal deine Aktien vorstellen. Ich habe so kurzfristig jetzt auch das Gefühl, aber auch schon seit 1-2 Wochen, dass sie jetzt vielleicht so ein bisschen heiß gelaufen ist wieder alles, weil die Probleme ja noch alle da sind. Deswegen so aus Trading-Sicht bin ich gerade so ein bisschen vorsichtig und halte viel Cash, aber langfristig finde ich die Aktie sehr, sehr spannend. Das ist auch noch der Chart hier, glaube ich, von Mittwochvormittag. Also die Aktie steht jetzt hier sogar schon mal deutlich höher. Müsste jetzt neues Jahreshoch gemacht haben. Ich kann gerade mal schauen. Ich habe sogar jetzt hier Internet. Ich gucke mal gerade. Genau, Mercado Libre, genau. Steht sogar noch mal jetzt höher, genau. Hat sie auch noch mal hier, wie gesagt, dieses Gap gerissen. Hat jetzt einen Teil des Gaps zugemacht. Also eigentlich ganz spannend. Wenn so es Richtung Gap Close geht, könnte man sogar noch mal einen Trade starten. Aber das ist für mich so eine Aktie, die ich langfristig sehr spannend finde.
Ja, sehr gut. Und man merkt auch die unterschiedlichen Ansätze der Michael sieht dann schon noch Gaps und Kurslücken und kommt auf Widerstände. Ich habe eine Aktie mitgebracht. Und wenn man jetzt gleich den Chart sieht, dann wird man wahrscheinlich sagen, die sieht doch irgendwie anders aus. Weil ich bin mir sicher, es sind einige hier. Und da ich die Mails bekomme und auch lese, die mich so erreichen, denke ich, was ist denn mit denen los? Ja. Und ich kann nur sagen, das tangiert mich gar nicht, was mit denen los ist. Und man sieht vielleicht auch am langfristigen Chart, ja, das sieht nicht mehr so schlimm aus. Ne? Ist Novo Nordisk. Und ich habe nicht ganz seit 1992 die Aktie im Depot, sondern seit 2016 müssten wir sie im Zukunftsdepot haben. Bei den Renditespezialisten sind jetzt noch 130% oder 140% inklusive Dividenden im Plus. So, und ich weiß, dass sich mit dieser Novo Nordisk viele beschäftigen, weil sie sagen, ja, was ist denn jetzt mit der Pipeline und was ist denn jetzt mit Eli Lilly? Und außerdem wäre es nicht viel besser gewesen, vorher auszusteigen. Also vorher auszusteigen oder vorher einzusteigen oder Teilgewinnmitnahmen. Das klingt alles sehr spektakulär, ist aber in der ersten Disziplin, in der langweiligen Disziplin, einfach keine Herangehensweise für mich. Sondern ich frage mich, sind die Gründe, die dafür gesprochen haben, dass ich in Novo Nordisk 2016 investiert habe, gelten die jetzt noch oder gelten die nicht? Und nur das muss ich prüfen. Ich weiß nicht, ob die Aktie jetzt noch mal 30% mehr korrigiert. Und ich weiß auch nicht, ob sie möglicherweise in 1, in 2 oder in 3 Jahren neues Allzeithoch macht. weil ich die Aktie noch nicht mal unter den Gesichtspunkten so diesen, ja, diese Abnehmpräparate, Adipositas, Wegovy, Ozempic, und dann gibt es natürlich noch die Konkurrenzmittel und es gibt Hims and Hers, die das jetzt ein bisschen billiger vertreiben können. All das wusste ich ja 2016 noch nicht, sondern ich habe die Aktie gekauft, weil sie ein jährliches Dividendenwachstum haben von rund 10%. Das heißt, bei mir dauert es jetzt noch 3-4 Jahre. Nach Schätzung der Dividenden, dann werde ich in etwa das, was ich 2016 für die Aktie bezahlt habe, in Form von Dividenden zurückbekommen haben. Ist diese Dividendenfähigkeit, bleibt die da, ja oder nein? Kurs kann ich vergessen. Ist das Wachstum da, ja oder nein? Die Aktie hat jetzt ein bisschen erst stärker, dann ein bisschen schwächer reagiert, aufgrund eines Wachstums von 18%. Das reicht mir vollkommen. Das ist noch immer der gleiche Investment Case wie 2016. Wie hat sich die operative Marge entwickelt? Die ist nach wie vor oberhalb von 30%. Also kann ich weiterhin sagen, ich bleibe investiert. Und genau darum geht es. Und solche Korrekturen nutze ich dann nicht, um verstärkt die Aktie zu kaufen, sondern um meine Tranchen, die ich hier für diese Aktie vorgesehen habe, um die dann weiter zu investieren. Sollte sich daran irgendwann mal irgendetwas ändern und das Unternehmen wächst nicht mehr, die Dividende wächst nicht mehr, die operative Marge bricht ein, dann ist das ein anderer Umstand. Aber es hat sich nichts verändert, außer dass ein Kurs zur Oberseite übertrieben hat. Und jetzt gab es eben eine Korrektur, weil die Konkurrenz schneller liefern konnte, als das der Markt ursprünglich gedacht hat. Und was darüber hinaus bei einem langfristigen Pharmawert, das gilt nicht für jede Branche, für mich auch noch wichtig ist, ist die Verschuldung. Der Verschuldungsgrad bei Novo Nordisk liegt bei 0,7. Das heißt also, mit einem Jahresgewinn könnte, wenn sich das Unternehmen aus der dänischen Nachbarschaft dazu entscheiden würde, mit einem Jahresgewinn könnte man die gesamten Schulden zurückbezahlen. Das heißt also, es ist ein Fremdkapital, was überschaubar ist. Und was zum Beispiel Novo Nordisk auch von Eli Lilly trennt. Da ist der Verschuldungsgrad 3,5, das heißt also deutlich höher. Immer noch völlig ungewöhnlich. Ja, ist gar keine Gefahr jetzt für das Unternehmen. Nur fast dreimal so hoch bewertet. Und von daher wäre das für mich eher eine Trendaktie. Eli Lilly kann in 6 Monaten höher stehen als Novo Nordisk. Das interessiert mich aber auch nicht. Denn wenn Novo Nordisk 50% steigt in den nächsten 6 Monaten, verkaufe ich sie ja auch nicht. Ich will sie ja weiterhin als Dividendenbringer 5 oder 10 Jahre noch im Depot haben. Und deswegen, ja, langfristige Disziplin, bester Tipp. Warum habe ich gekauft? Sind die Gründe nach wie vor vorhanden? Wenn ja, einfach weitermachen und in Schwächephasen weiter zukaufen. Und wie man an dem Chart eben sehen konnte, es gab solche Schwächephasen auch schon in der Vergangenheit. Jetzt wird es schwieriger. Denn jetzt
ich hab noch lustigerweise eine Story zu Novo Nordisk, weil mein Vater hatte die nämlich auch mal, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gekauft. Und jedes Mal, wenn ich dann da bin, hat er mir immer wieder gesagt, ah ja, damals hat ja dieser Tenhagen, hat er in dieser Stiftung Finanztest gelesen, dass das eine tolle Aktie ist. Oh, die hat er gekauft und die ist ja so toll und so, ne, mit dem Diabetes. Und habe ich ihm immer versucht zu erklären, ja, aber eigentlich die Story gerade mittlerweile ja dieses Abnehmpräparat und so, und deswegen steigt die so, aber er kam immer wieder, ja, das hat er ja damals gesagt und so, ne? Also er wusste das damals gar nicht. Das ist ganz spannend, weil gute Unternehmen bringen halt neue Produkte raus und dann kann es eben diese, ja, Zwischenschübe nach oben nochmal geben. Und genau, was du jetzt gerade gesagt hast, ist, glaube ich, halt wirklich so. Es gab diese Übertreibung nach oben mit den Monopolmargen zeitweise. Jetzt gibt's diese Knappheit nicht mehr und jetzt war ja auch diese Woche die Quartalszahlen, und da gab es ja auch eine Gewinnwarnung, das wurde aber auch vorher erwartet und da hat die Aktie sogar positiv drauf reagiert. Also ich finde sie sogar gerade aus Trading-Sicht auch noch spannend. Ich habe sogar jetzt gerade eine Trading-Position, aber ich überlege jetzt auch tatsächlich, da mal langfristig einzusteigen, weil ich glaube, dass die Wachstumserwartung ging jetzt um 3% runter, irgendwie von plus paar 20%, aber immer noch zweistellig. Also ich glaube, da war auch sehr viel Euphorie drin. Eigentlich kann das Unternehmen ja gar nichts dafür, dass sie so gehypt wurden, in Anführungszeichen, dass der Markt da weiß Gott was einpreist und dann knallt es eben mal bei den Unternehmen und die verlieren mal 40-50%, aber ich glaube, das ist irgendwie auch bei vielen das Problem dann, dass die dann immer den Aktienkurs anschauen. Ich merke das jetzt auch bei anderen Aktien, und wenn die Aktie steigt, dann sagt man, ah, das ist ja so ein tolles Unternehmen, Meta und Co., Netflix und Co., und als dann die Kurse gefallen waren, auf einmal ändert sich das Wording komplett, auch was ich so an Nachrichten bekomme. Ja, Netflix, was willst du denn mit Netflix? Braucht doch kein Mensch mehr. Meta, wer nutzt noch Meta? Facebook ist so. Und jetzt auf einmal LVMH. Ja, dieser Luxus braucht doch kein Mensch mehr. Ne? Und das ist ja,
Tesla.
Ja,
jetzt, vorher ja, Elon Musk Superstar. Was für ein Lappen ist
das? Ja, das ist immer, je nachdem, wo der Kurs steht, ist... ist dann die Stimmung auch zu der Aktie sozusagen. Und das ist, glaube ich, davon muss man sich versuchen, auch so ein bisschen zu lösen. Nur weil ein Kurs gefallen ist, heißt das nicht, dass die Aktie jetzt schlecht ist oder das Unternehmen schlecht ist, weil teilweise kann auch das Unternehmen ja nichts dafür, dass es mal eine wirtschaftliche Schwäche gibt, dass es mehr Konkurrenz gibt, dass es mal dann eine Gewinnwarnung gibt. Also ich glaube, das ist so irgendwie jetzt auch durch Social Media so schwer geworden, sich davon zu lösen, weil du wirst dann damit bombardiert, wie blöd kann man sein, Aktie XY zu haben. Das merke ich jetzt auch gerade bei Novo Nordisk teilweise. Ne? Ich denke mir so, okay, ne?
Ja,
guck doch mal den langfristigen Trend an. So, ne? Und jetzt bist du gerade, du musst dich teilweise schämen dafür, jetzt solche Aktien im Depot zu haben. Irgendwie habe ich so das Gefühl, das ist ja völlig absurd eigentlich. Aber ja, und so dreht sich dann wieder ein.
Du musst diese ganzen Influencer einfach stärker regulieren.
Ja, genau.
Mit ihren
Aktien mehr Regulierung kommen. Ist nötig, genau.
Ja, jetzt kommen wir zur Disziplin. Ab jetzt wird es schwieriger. Also das war der einfache Teil, weil man letztlich nichts machen muss, als einmal von der Analyse überzeugt sein und dann weiterhalten, bestenfalls in Korrekturphasen kaufen. Für alles, was jetzt kommt, braucht man Timing.
Ja. Genau. Ich habe jetzt nochmal eine Aktie mitgebracht, weil die hatten jetzt auch diese Woche Zahlen. Also AMD ist für mich jetzt keine Aktie fürs Langfristdepot, weil im Chipsektor, wenn du da, ich glaube, nicht der ganz große Marktführer bist, ist das so eine krasse Zyklik. Man sieht es ja auch an Nvidia und Co., dass die Aktien halt auch, Nvidia ist ein tolles Unternehmen und ich bin mir sicher, dass wenn die Aktie jetzt mal wieder 70% einbricht, dann heißt es auch wieder ja Nvidia. Die werden ja komplett überholt. Und AMD ist aber für mich jetzt ein schönes Beispiel, weil sie hatten jetzt richtig gute Zahlen. Auch zuletzt im Datacenter-Bereich sind sie stärker gewachsen als gedacht und man sieht es hier, die Aktie ist jetzt schon länger in einem Abwärtstrend und die beobachte ich jetzt auch schon länger. Sie hatte jetzt die Zahlen geliefert, es gab eine leicht positive Reaktion, das hat mich gewundert, dass die Aktie, ich glaube, die war da nur 2-3% plus, hat es teilweise wieder abgegeben, also der Markt ist im Chipsektor immer noch so ein Gefühl zwischen der Hype geht weiter, die Data Center, der Ausbau läuft weiter, es werden weiter Milliarden investiert. Hat ja zuletzt haben ja querbeet alle Unternehmen sogar teilweise gesagt, sie investieren jetzt noch mehr. Auch die Cloud-Umsätze waren bei Microsoft und Co. waren die eigentlich richtig gut und davon profitiert eben auch AMD. Aber was man immer noch sieht, die Aktie, die tut sich immer noch sehr schwer. Sie hängt jetzt an der 50-Tage-Linie, noch am Abwärtstrend, aber der läuft jetzt schon so lange und da würde ich vielleicht jetzt mal so einen Wochenschlusskurs abwarten. Ob die Aktie sich da deutlich drüber halten kann. Und dann würde ich mir sogar überlegen, nächste Woche dort mal so eine Swing-Trading-Position einzugehen auf Sicht mehrerer Wochen. Trotzdem, ich habe es gesagt, also aktuell, der Markt ist so gut gelaufen. Die große Gefahr ist natürlich, jetzt gibt's dann einen Ausbruch, die Aktie läuft und auf einmal kommt wieder ein Tweet von Trump, ne, von wegen China, nein, es wird alles nichts, wir erhöhen nochmal die Zölle und dann stehst du halt mit deiner Position da. Und dann kann es halt sein, dass es da wieder ein Gap von 10% nach unten gibt und dann ist sowas eben auch wieder obsolet. Ne? Deswegen, Lars hat's gesagt, Trefferquote, wenn du, glaube ich, richtig gut bist, hast du 60-70%. Wenn du, ja, immer noch profitabel sein kannst und Gewinne laufen lässt und Verluste begrenzt, reichen dir auch 50%. Und ich glaube, in der aktuellen Marktphase, da mache ich zumindest so, dass ich nicht so volle Positionsgrößen nehme. Ich nehme meistens dann so teilweise 10% vom Trading-Depot, vielleicht jetzt aktuell ein bisschen weniger, weil eben auch gerade die Gefahr da ist, dass du morgens aufwachst und dann kommt wieder irgendein Tweet und guckst so, hä, was ist denn jetzt passiert? -8%, okay, herzlichen Glückwunsch. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und das ist auch so ein Learning im Swing-Trading und Co., auch über Quartalszahlen. Wir hatten zum Beispiel jetzt gestern bei uns im einen öffentlichen Depot, hatten wir überlegt die ganze Zeit, was machen wir mit der Trade Desk? Ne? Aktie irgendwie im Abwärtstrend, die letzten Quartalszahlen extrem schlecht, Position ist im Minusgrad, was machst du jetzt? Ne? Öffentliches Depot, oh, wenn die jetzt am Morgen -20% aufmacht, stehst du wieder blöd da, dann heißt das ja, war doch klar, dass die fällt. Ne? Haben wir sie gestern vorher verkauft, was hat sie gemacht? +20%. Ne? Also so ist es halt einfach. Aber das weißt du halt einfach nicht. Und bei den US-Aktien, da sind die Schwankungen so krass einfach. Und deswegen, das muss man auch so ein bisschen bei seinem Money-Management beachten, so als Learning. Da kannst du dir ja schön sagen, ne, okay, wenn die jetzt zum Beispiel hier AMD, wenn die jetzt wieder unter $80 fällt, gehe ich raus. Okay, ne, aber dann kann es sein, dass die nächsten Tage auf $85 fällt und dann knallt es über Nacht nochmal 10% runter. Dann ist dein Verlust halt viel größer als geplant eigentlich. Ne? Und das macht es auch, glaube ich, teilweise so schwierig. Und dann kommst du sogar wieder in so eine Phase, jetzt ist hier vielleicht fast schon wieder eine Übertreibung, jetzt warte ich mal ab, dann rutscht es nochmal am nächsten Tag. Also deswegen, da muss man dann auch konsequent sein und das macht es auch teilweise so schwierig im Swing-Trading. Ich glaube, weil dann noch viele den Fehler machen, dann verkaufen sie eben doch nicht, weil es dann doch so viel schneller runtergegangen ist, aber ja, da sollte man konsequent bleiben.
Ja, konsequent. Und du hast ja hier die Dinge auch eingezeichnet. Ja. Ich denke, du brauchst dann einfach, wenn du eine kurzfristige Position eingehst, man muss gar keine Diskussion führen, Fundamentalanalyse versus Charttechnik. Aber was außer der Analyse des Preises und der Analyse der markttechnischen Umgebung bleibt mir denn, um Timing überhaupt umzusetzen? Ja, ich kann ja nicht auf Hund immer zu den Quartalszahlen draufschauen und dann sagen, naja, wenn sie dann nicht mehr so gut laufen, dann steige ich aus. Also das ist nicht Swing Trading, ja, sondern so wie du es sicherlich auch machst, selbst wenn man da mal bestraft wird und am Tag, nachdem man ausgestoppt wird, bewegt sich der Wert. Ohne Stops kann es nur Verluste geben langfristig im Swing Trading. Da das auszusetzen und zu sagen, naja, eigentlich wollte ich die AMD, nehme ich, sonst nehme ich sie halt ins langfristige
Portfolio. Ja, das ist genau, das ist so einer der größten Fehler, die man dann ganz gerne mal macht. Oh, jetzt ist es schon so weit gefallen, jetzt parke ich sie erstmal im Depot und irgendwann hast du ganz viele Sachen im Depot geparkt. Ja. Und das nimmt dir ja auch irgendwie dann so ein bisschen die Möglichkeit, neue Positionen einzugehen, hast du so Verlustpositionen. Deswegen, da sollte man, das ist auch ganz wichtig, so ein Learning, immer konsequent trennen. Ist das jetzt ein Investment, dann ist es mir egal, wenn Novo oder AMD fällt, oder ist es eine Trading-Position, dann musst du halt auch wirklich mal Verluste realisieren.
Ja, dann habe ich aus dem Bereich Swing Trading, logischerweise nehme ich jetzt natürlich einen mit, der funktioniert hat und nicht, wo ich ausgestoppt worden bin. Ich weiß nicht, wenn wir den Chart uns einmal anschauen können, ich musste Xiaomi handeln, und zwar deshalb, weil ich so oft drüber gesprochen habe. Und dann ist mir die Aktie, das ist noch im Jahr 2024 gewesen, ist sie mir einfach enteilt. Warum ist sie mir enteilt? Nicht, weil ich sie übersehen hätte, sondern weil, und das ist für mich der wesentliche Profi-Tipp aus dem Bereich Swing Trading, weil ich etliche Setups erstelle, also Pläne erstelle. Das klingt ein bisschen besser, wenn man sagt, ich mache ein Setup. Das heißt, ich erstelle einen Plan, ich möchte da die Aktie kaufen. Und zwar richtet sich das ganz wesentlich danach, wo möchte ich einen Stop setzen. Die Strecke muss ich kennen, die bestimmt ja die Größe meiner Position. Und die Strecke muss in einer anständigen Relation stehen zu dem, was ich auf der Oberseite erwarte. Das sogenannte Chance-Risiko-Verhältnis. Und es passiert mir laufend und permanent, und das nervt mich auch, aber das ändert gar nichts daran, dass ich ein Setup, einen Plan erstelle, und die Aktie kommt da einfach nie an. Und das war bei Xiaomi bei dem ersten Ausbruch, wir haben die hier auf Basis Hongkong-Dollar, der Fall. Die Aktie ist da nicht angekommen. Und ich habe Ewigkeiten, man sieht es, ja, bis zum März dieses Jahres ist sie einfach weiter gestiegen. Und ich habe zugeguckt, weil ich, und vielleicht kann man, das ist der erste Teil des Charts, auch so ein bisschen sehen, es gab auch gar keinen nennenswerten Rücksetzer mehr, der mir erlaubt hätte, da einzusteigen. Und irgendwann einzusteigen, weil sie wird ja sowieso dann auf weitere Allzeithochs machen. Das sehe ich leider erst rückwirkend. Das sehe ich ja vorher nicht. In diesem Fall hat es aber perfekt geklappt dann. Das ist der Rücksetzer, wie in vielen Aktien, Anfang April gewesen. Diese große rote Kerze müsste der 7. oder 8. April gewesen sein. Hongkong vorweg, also müsste es der 7. gewesen sein. Und zu dem Zeitpunkt war nicht nur Xiaomi, sondern noch gefühlte 50, 60 weitere Werte und alle Indizes so überverkauft wie seit dem Corona-Crash nicht mehr. Und die Anzahl der Situationen, aus der Aktien in der Folge aus einem überverkauften Zustand nicht gestiegen wären, ist in der Börsenhistorie liegt bei null. Das heißt, immer kommt dann die Reaktion. Blöderweise kommt sie nicht immer am nächsten Tag. Das macht es natürlich einfach. Diesmal war es idealtypisch, wie aus dem Lehrbuch. Überverkauft und am nächsten Tag mit einer kleinen Kurslücke eröffnet und dann ging es einfach weiter nach oben. Das passiert nicht immer so, aber solche Extremzustände, vielleicht spürt man den Extremzustand auch schon, wenn man morgens sein Depot aufruft und reinguckt, dann spürt man, hier ist irgendwas anders. Meist fühlt es sich eher unangenehm an, weil sehr schnell Verluste entstanden sind. Das sind immer, nur nicht immer taggleich, die Momente, an denen man aktiv werden kann, die gibt es auch auf der Oberseite. Wenn man den Eindruck hat, zum Beispiel, da sind wir, glaube ich, noch nicht im Bitcoin, ich habe einfach viel zu wenig. Das Ding steigt und steigt und steigt. Wir erinnern uns vielleicht an den Bullenmarkt 2018. Eine Kurslücke, gefühlt, echte Kurslücken gibt es ja da nicht. Zur Oberseite, ich habe viel zu wenig Bitcoin. Ich brauche mindestens 30% oder 50%. Das kann es auch im Aktienbereich geben, das wird es auch im Bitcoin wieder geben. Wenn dieser euphorische Zustand eintritt, dann ist das allerdings auch fast immer der Moment gewesen, wo man dann zumindest mal Teilgewinne realisiert und Stops nachzieht. Also, Xiaomi ist jetzt kein Wert, den ich auf diesem Niveau zum Kauf empfehlen würde, sondern ich habe ihn nur mitgebracht als Beispiel. Und wie bin ich dann vorgegangen? Ich habe dann, nachdem das Risiko verdient war, das muss man nicht so machen, Im Nachhinein wäre es auch besser gewesen, alles zu halten. Ich habe in dem Moment, wo das Risiko verdient war, Teilgewinne realisiert, weil ich recht risikoavers bin. Bin auch schon 53, ich kann noch nicht mehr jedes Risiko durchtragen. Und dann für die zweite Hälfte ziehe ich den Stop sukzessive nach. Wie gesagt, das ist jetzt auf Basis des Hongkong-Dollars. Wenn wir unter bummelig 46 Hongkong-Dollar fallen sollten, dann würde ich mich da wieder verabschieden, weil es eben kein langfristiges Investment ist, sondern aktive Anlage. Und das sind für mich zwei unterschiedliche Disziplinen.
Ja, sehr gut, genau. Ich habe sogar auch ein Beispiel, was ich dann auch an in dieser Phase gehandelt hatte. Ich habe noch Robinhood nämlich mitgebracht. Kennen wahrscheinlich die meisten, das US-Pendant, das größere, zu Trade Republic. Und da war es im Endeffekt sehr, sehr ähnlich. Man sieht das hier nochmal. Was du gesagt hast, ist eigentlich, das ist für meine Art von Handel das Profitabelste überhaupt, nämlich was du gesagt hast, diese Panikbewegungen. Wenn man nochmal kurz jetzt zurückschaut, Anfang April, ich glaube, war das Donnerstag oder Mittwoch, wo er diese Tafel hochgehalten hat? Ich glaube, donnerstags war das, wo es dann nachbörslich schon runterging. Und da hatte ich schon so ein paar Positionen drin, weil ja die Angst schon da war. Und am Freitag hat es ja dann richtig geknallt und da hatte ich dann auch angefangen, die ersten Positionen zu kaufen. Und dann gab es freitags, ich erinnere mich noch, gab es eine kleine Erholung, aber gegen Nachmittag hat der Markt dann auf Tagestief geschlossen. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das kann ein unruhiges Wochenende geben. Und dann kamen dann am Wochenende auch sehr viele Beiträge, so von wegen, am Montag könnte der schwarze Schwan kommen. Und da dachte ich schon, okay, das könnte passieren, weil das wird so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn jeder Panik bekommt am Wochenende, dann am Montag den Verkaufsbutton drückt, dann kommt das halt irgendwann. Und da war ja auch nachts dann so, dass da Land unter war. Ich glaube, Hongkong -12%. Das ist wahrscheinlich dann auch dieses eine Gap nach unten da gewesen bei Xiaomi. Aber wenn du in dieser Marktphase dann die Nerven behältst und nicht schon vorher all in bist und da dann in dieser Panik zugreifst, so mache ich das seit vielen Jahren, und dann irgendwie ein, zwei Tage oder auch mal vielleicht 3-4 Tage Schmerz aushalten kannst, indem du einen Buchverlust mal wegsteckst, dann kannst du nach im Nein wirklich sehr, sehr große Outperformance erzielen. Und es gibt so ein paar Indikatoren, die da für mich sprechen. Zum einen sehr viele Nachrichten, die ich dann bekomme mit Panik. Ja, das ist natürlich, das könnt ihr jetzt vielleicht nicht so direkt sehen. Oder ihr könnt aber auch selbst bei euch so spüren oder so im Umfeld, was ist gerade los und so. Sehr viel Panik auch teilweise bei Bild.de und so drohte. Da war auch sehr viel. Und dann waren ja noch zwei Indikatoren, also der CNN Fear and Greed Index, der war bei 3. Sowas gab es, glaube ich, noch nie, nicht mal während Corona. Also 3 ist es sowas absurd Niedriges. Das ist ein Zeichen dafür, dass es auf jeden Fall das Gummiband, ich nenne es mal so ein Gummiband, das extrem stark gespannt ist, ein kleiner Hoffnungsfunken und der Markt schießt nach oben. Und dann war ja auch die Volatilität bei, ich glaube, so hoch wie noch nie, teilweise zum Tagesschlusskurs, bei über 50. Und das sind halt zwei so Indikatoren, wo ich mir sage, okay, ich stehe auf der Käuferseite, gerade auch wenn ich gerade voll auf den Deckel bekomme. Dann hatte ich mich querbeet vollgesaugt, unter anderem auch mit Robinhood. Und ich habe zum Beispiel Robinhood in dem Fall gekauft, weil ich mir gesagt habe, okay, die profitieren eigentlich sogar davon, wenn die Volatilität jetzt sehr hoch ist. Die hatten eigentlich zuletzt richtig gute Zahlen, sind richtig stark gewachsen. Und wenn jetzt nicht ein ewig langer Bärenmarkt kommt, dann müssten die sogar noch ein gutes Quartal hinlegen. Ne? Denn ich glaube, die größte Gefahr für so Broker ist, wenn es jetzt über Wochen und Monate dahin dümpelt. Und dann hast du halt ein Problem. Aber da habe ich mir schon gedacht, weil es auch so ein hochvolatiler Wert ist, okay, wenn der Markt bounce, dann wird die einen größeren Bounce hinlegen wie der Gesamtmarkt. Und dann ging das ja an dem Montag schon los. Deswegen habe ich die mal mitgebracht als Beispiel, wo ich dann hier antizyklisch eingestiegen bin. Und da hatte ich dann auch einen Tag ziemliche Schmerzen. Wenn man da jetzt zum Beispiel dann direkt gesagt hätte, ja, unter 200-Tage-Linie fliege ich wieder raus, dann hättest du halt auch am Tief verkauft. Deswegen, also in solchen Extremphasen, da sitze ich gerne auch mal dann kurz Verluste auf, weil ich weiß, okay, das dreht irgendwann wieder. Und dann gibt's einen Bounce. Und wenn du da nicht dabei bist, dann verpasst du halt alles. Deswegen, aber vielleicht bei mir ganz wichtig, ich handle dann immer nur Aktien direkt, also keine K.O.-Scheine, weiß Gott was, die dann teilweise ausgenockt werden, teilweise nicht handelbar sind, wenn die Volatilität hoch ist. Das Problem hatten nämlich auch viele dann an den Tagen, die kamen weder rein noch raus aus den Positionen und eben nur Eigenkapital. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und deswegen mache ich das ja schon sehr lange. Das heißt, ich war an diesem einen Montag dann noch all in, aber halt nur mit Eigenkapital. Das heißt, selbst wenn der Markt noch ein paar Tage gefallen wäre, wäre nicht schön gewesen. Ich hätte sehr viel Geld verloren, aber ich hätte trotzdem zumindest bei vielen Positionen mal abwarten können. Ja, und das war jetzt ein schönes Beispiel dafür, dass der Bounce extrem schnell war. Also 15 Dollar nach oben, hoch zweistellige Gewinne. Ich bin dann auch, wie der Lars, schrittweise ausgestiegen. Teilweise natürlich viel zu früh, weil ich nicht gedacht hätte, dass der Markt so stark steigt. Dann gab es aber jetzt sogar hier nochmal die Quartalszahlen letztens. Und die waren auch wieder extrem gut, muss man einfach sagen. Und jetzt könnte Robinhood, also wenn der Markt stabil bleibt, kann ich mir sogar vorstellen, dass Robinhood wieder Richtung Allzeithochs zieht, weil es mittlerweile so ein Wert ist, der auch operativ wirklich extrem gut performt. Die haben so ein sehr starkes zweistelliges Wachstum. Dann haben sie jetzt so ihrer Goldmitgliedschaft, das gibt's nur in den USA, quasi ein Abo-Modell etabliert. Da kriegst du Cashback auf Kreditkarten, kannst du sogar Bargeld nach Hause schicken lassen und solche Späßchen. Also die machen da wirklich extrem viele Sachen, sehr viel mit KI mittlerweile, also Informationen für Kunden. Sehr, sehr, also die bauen ein richtiges Ökosystem, ne? Und ich glaube, das wird honoriert. Also da vertrauen jetzt auch viele Amerikaner ihre Geldanlage denen an. Kannst du Sparpläne auch machen und so.
Hast du einen Deal mit Robinhood abgeschlossen?
Ja, genau. Also, und hier ist der Affiliate-Link. Nein, gibt's ja hier noch gar nicht. Genau, also das ist wirklich, finde ich jetzt sehr spannend. Und das ist jetzt so eine Aktie, wenn die jetzt nach oben durchziehen würde, dann könnte ich mir sogar vorstellen, da nochmal prozyklisch mitzugehen einfach. Genau, ja, bin aber auch fertig.
Nee, ich wollte nie abwürgen. Ich wollte nur sagen, wir können ja vielleicht den aktuellen Chart aus dem S&P 500 nehmen. Wir sind ja schon so ein bisschen bei der aktuellen Marktphase oder beziehungsweise bei der, eigentlich war der Gedanke dann, die letzte Disziplin ist natürlich so aktives Trading, dass man jeden Tag unterwegs ist. Also was man wirklich aus dem Swing-Trading, Positionstrading mitnehmen kann, ist, dass der beste Zeitpunkt für viele dann ist, wenn... Ich hatte halt Zeit, mich mit dem Markt zu beschäftigen. Tatsächlich gibt es aber in der Disziplin, und das ist die beliebteste bei weitem. Also ich kaufe mal eine Aktie oder ich kaufe mal Gold oder ein Zertifikat auf Gold und das halte ich mal ein paar Wochen oder Monate. Ist mit Abstand die größte Disziplin bei vielen Privatanlegern. Aber das Problem ist, dass eben nicht jeden Tag, auch nicht jede Woche, die geeigneten Momente entstehen, um da aktiv zu werden. Mhm. Sondern im Wesentlichen dann, wenn man sehr klare Signale hat, stark überverkauft, stark überkauft oder eben charttechnisch Ausbruchsniveaus, die dann auch wirklich auf Wochenbasis nachhaltig sind. Und das ist deswegen, ich will gar nicht davon abraten, diese Disziplin zu bespielen, aber es ist mit Abstand die schwierigste, weil man dazu eben auch noch die ganzen Nächte mit drin hat. Das hat der Daytrader ja nicht. Ich habe 17 Jahre lang ausschließlich ich glaube, das ist die Verbindung. Du hast ja auch sehr viel News Trading früher gemacht. Also
mach ich immer noch sogar, ja.
Genau, und damals kann man sagen, war ein Bloomberg Terminal mit $30,000 ziemlich teuer, nur man hatte einen wahnsinnigen Informationsvorsprung, weil diese ganzen Informationen, wie sie heute bestehen, gar nicht mehr, die waren für viele Privatanleger gar nicht vorhanden. 99% dessen, was ich dort gemacht habe, war am Ende des Tages die Position wieder zu schließen. Völlig egal, ob ich erwartet habe, dass die Aktie oder der Index am nächsten Tag weiter steigt, einfach weil dieses Übernachtrisiko immer schon immens hoch war. Das war auch schon, es ist unter Trump nicht kleiner geworden, es war aber auch damals schon existent. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Es gab mal eine Zeit lang, das ist aber aus der Mode gekommen, weil es, glaube ich, zu teuer wurde, Anbieter, die gesagt haben, garantierte Stops und so weiter. Eine Kurslücke ist immer schwierig, wenn sie nicht zufällig in die eigene Handelsrichtung gekommen ist. Das muss man weitestgehend davon aus dem eigenen Handel rausbringen, wenn man eben davon leben möchte. Und deswegen, ich denke, es ist allen klar, da müsste man sonst einen eigenen Vortrag machen. Nebenbei kann man nicht daytraden, weil man in der Regel den Tag über mit seiner Hauptarbeit beschäftigt ist. Was man aber auf gar keinen Fall machen kann, ist Daytrading aus dem Bauch heraus. Man kann ein sehr gutes Bauchgefühl entwickeln, besteht keine Frage, aber man braucht dafür ein echtes, ein Konstrukt dahinter, ein Fundament. Und das ist nun mal ganz wesentlich die Markttechnik, Charttechnik. Und ich habe den S&P 500 als vermeintlich langweiligen Wert, er müsste jetzt heute ein bisschen höher stehen, ist noch nicht beim Allzeithoch, so wie der DAX vorhin, mal mitgebracht. Und das bedeutet eben auch nicht im Daytrading, sich von übergeordneten Gefühlen, der Markt ist sehr weit gelaufen, in irgendeiner Art und Weise beeinflussen zu lassen. Für mich ist ja dann an dem Tag nur entscheidend, was macht er heute und nicht, was macht er in einem Monat. Mhm. Und wenn ich mir den S&P 500 anschaue, das ist kein Chart, den man shorten kann, wo man auf niedrigere Kurse setzt. Das wird irgendwann passieren wahrscheinlich, aber das ist eher ein Chart, der sämtliche Widerstände überschritten hat. Das heißt also, wie bei jedem Aufwärtstrend, ein Trader denkt in den meisten Fällen in Trendrichtung. Das heißt, die Frage ist eher, wie komme ich in eine Position rein? Wenn ich also heute eine Wette abgeben müsste, ist ein schlechter Trade, weil er keinen Sinn macht, aber steigt der Markt? Stehen wir in 3 Wochen höher oder stehen wir in 3 Wochen tiefer? Der Chart ist aber von gestern, also nehmen wir als Kurs auch gestern, ja? Dann steht er höher. Warum? Weil er eine ganz klar steigende Struktur hat. Plus, wir haben eben genau diese Extremmerkmale nicht. Wir haben weder ein extrem bullisches Sentiment bei Privatanlegern noch bei institutionellen Anlegern. Die Investitionsquote ist immer noch nicht überbordend hoch. Selbst der RSI, den habe ich da eben mit drin gehabt, das war die Linie unten, ist nicht im überkauften Bereich. Das heißt also, jetzt sich auszudenken, ja, jetzt müsste er auch mal fallen, er ist ja so gut gestiegen, das ist einfach nicht der richtige Ansatz. Wir werden diese Extremzustände bekommen, ist aber noch nicht da. Und das ist letztlich mein Profi-Tipp für die hochaktive Anlage. Sich wirklich auf das konzentrieren, was man da vor sich hat. Und auch da gilt, ich weiß nicht mehr genau, wer es gesagt hat, no position is a position. Wenn ich also kein Gefühl dafür habe und ich finde kein Setup, dann bin ich eben nicht im Markt. Das gibt's durchaus. Oder zumindest nicht im S&P 500. Es gibt ja so viele Basiswerte, in denen man dann, Gold hat eine idealtypische Korrektur, wenn ich mir die kurze Rallye anschaue, exakt 24%, also ein bisschen mehr als das 23,6er Retracement korrigiert, ist dann wieder in Richtung Allzeithoch gestiegen. Also ich muss ja dann nicht den Basiswert handeln, der mir am besten gefällt, aber ich muss mir eine ganze Reihe von Basiswerten schaffen, in denen ich dann Pläne mache. Und manchmal gehen dann welche auf und manchmal nicht. Wie gesagt, beim News Trading ist es was komplett anderes, aber das ist auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde, um einzusteigen, ist auch heute schwieriger als früher.
Ja, genau. Das ist vielleicht auch noch ein Learning, was ich mitbekommen habe in den letzten Zeiten, was viele auch falsch machen, ist dann immer zu denken, ich bin ja auch gerade skeptisch, aber zu denken, jetzt muss es doch mal fallen, jetzt geht man short, aber der Trend ist gerade aktuell weiter nach oben und ich glaube sogar, das Sentiment ist sogar so, dass vor allen Dingen so US-Hedgefonds, die haben sich, glaube ich, ziemlich verspekuliert, weil die eher auf fallende Kurse setzen und der Markt zieht nach oben. Das heißt, der Druck irgendwie nach oben ist immer noch sogar höher. Klar, irgendwann wird es fallen, aber das zu timen, das habe ich auch schon sehr oft jetzt mitbekommen. Deswegen bin ich eigentlich immer zum Großteil auf der Long-Seite unterwegs. Oder wenn ich unsicher bin, halte ich einfach Cash. Dass das zu timen, irgendwann wird es knallen, aber das wird sehr schwer. Vielleicht passiert das auch wieder über Nacht und dann ist man eben nicht short und vorher geht es vielleicht Tage, wochenlang nach oben und das macht es halt auch so schwierig, genau.
Falls noch Fragen dazu sind, wir können auch genau sagen, welche Aktien wann steigen.
Genau.
Nur zu.
Meine Frage ist folgende, es geht um Novo Nordisk und generell um den Pharmasektor. Ich höre ja auch, wie viele hier, Markus Koch, jetzt eindrücklich warnt, dass die neue US-Regierung, das Gesundheitsministerium, versucht, die Preise für Medikamente, die in den USA ja deutlich höher liegen als in Europa oder in Asien, dass es Preisbindungen geben wird. Wie gefährlich ist diese Politik für einen Langfristanleger? Ich bin auch in Novo Nordisk drin, aber ich mache natürlich Sorgen, dass es eine strukturelle Änderung im gesamten Pharma-Segment gibt.
Also das ist nicht von der Hand zu weisen. Man muss sagen, dass die USA massiv darunter leiden würden, wenn sie den Markt derart beschränken. Für Novo Nordisk, die haben es teilweise ja in ihrer Pressekonferenz nach den Earnings besprochen. Das ist ein Grund, warum die Erwartungshaltung hinsichtlich des Umsatzes so groß ist. Normalerweise sagt man ja, wir wachsen mit 12% oder 13%. Und Novo Nordisk sagt, wir werden im nächsten Jahr ein Umsatzwachstum erzielen zwischen 13% und 21%. Das heißt, da ist sehr viel Sicherheitsmarge drin. Und das kann natürlich sein, wenn Trump auf die Idee käme, das zu machen, dann wäre das sicherlich für die Pharmaunternehmen im ersten Moment ein Problem. Der Umsatzanteil in den USA bei den Diabetesprodukten ist überschaubar, müsste knapp unter 15% liegen. Ja, wer schon mal in den USA war, ist vielleicht nicht ganz überrascht, dass die anderen Produkte, die derzeit von Novo Nordisk verkauft werden, also die Adipositas-Präparate, da ist der Anteil des US-Marktes höher. So wie ich es verstanden habe, ist es aber möglicherweise, gibt es noch eine Unterscheidung zwischen der Grundversorgung und den Produkten, die als nicht unbedingt notwendig angesehen werden. Aber muss ja auch sagen, was bedeutet das dann? Der Gedanke dahinter ist ja wieder, dann nehmt doch unsere amerikanischen Produkte. Ja, dann muss es nicht importiert werden. Nur Novo Nordisk hat ja auch ein Werk in den USA. Das heißt, Zölle werden schon mal nicht die betreffen. In der Vergangenheit, deswegen bin ich einigermaßen optimistisch, dass es nicht kommt. Ich weiß gar nicht, ob ich das gut finden soll oder nicht, aber die Pharma-Lobby ist so ziemlich eine der ausgeprägtesten und stärksten überhaupt auf dem Planeten. Von daher, das ist eindeutig möglich. Vielleicht ist dann der Umsatzanstieg nur 13%, nur das Geschäftsmodell, das verändert sich dadurch langfristig nicht. Und sofern sich an der Verfassung der USA nichts ändert, könnte es ja auch mal einen anderen Präsidenten geben oder Präsidentin, die daran dann wieder was ändert. Also ist ein Faktor, den man mit einbeziehen muss. Es wäre sicherlich auch nicht gut für das Unternehmen, für alle anderen Pharmaunternehmen aber auch nicht. Und in Relation sind Pharmaunternehmen derzeit extrem günstig im Vergleich zu vielen anderen Branchen. Und eine Dividendenrendite von fast 5% auf Basis der kommenden Zahlen, das gab es bei Novo Nordisk. Also als ich die gekauft habe, lag die bei 1,8%. Also daran sieht man, wie günstig die Werte geworden sind. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und noch eine schöne Messe hier.
Ja, danke euch. Ciao.